Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert und How to Russian. Unsere Serie in Bild und Ton in dieser Woche. Unser Warm-up zur Fußball-WM ohne Fussi. Hört ihr gleich mit Romano, Musiker mit Ossi-Background und einer ganz besonderen emotionalen Verbindung zu Russland. Außerdem mit Jörn Kleinhardt, das ist der Sammlungsleiter im DDR-Museum in Berlin. Er hat russische Erinnerungsstücke dabei, die sowohl aus dem Museum als auch aus seiner Kindheit sind. Was er damit anfangen kann, heute noch, das hört ihr auch gleich im Podcast ab 21. Viel Spaß!
Deutschlandfunk Nova.
Er ist halb Wikinger, halb West Coast Rapper und macht so eine Art Elektro-Hip-Hop. Der Romano oder auch König von Köpenick.
Wir ziehen Freiheit auf Lunge, von 0 auf 100 eine Sekunde. Komm, wir drehen noch eine Runde. Alle meine Freunde kriegen Klaps auf den Po, Klaps auf den Po, Klaps auf den Po. Wer hat die Hosen an? Geht wie ein Dobermann. Meine
Romano kennt ihr von Deutschlandfunk Nova auf seinem neuen Album, wie hieß das neue Album nochmal? Copy Shop, genau. Da hat er auch einen Song für Mutti drauf. Habt ihr in Auszügen gerade so ein bisschen gehört? Die findet den Song übrigens super, das hat Romano gesagt. Sie versteht nur einen einzigen Satz nicht. Wer hat die dicksten Eier? Mutti. Ja, so ist er, der Romano. Selbstironisch und total auf dem Boden geblieben. Das liegt vielleicht daran, dass er sich als Ossi durch die verrückte Wendezeit kämpfen und neu erfinden musste. Was für eine emotionale Bindung hat er noch zum großen Bruder Russland? Unter anderem darüber redet er gleich in How to Russian. Das ist ja unsere Serie diese Woche, in der wir unser russisches WM-Gastland besser kennenlernen wollen. Gastgeberin Kat Kaufmann, geboren in St. Petersburg, und Romano, Ossi aus Leidenschaft, zusammen im Gespräch jetzt.
Deutschlandfunk Nova, How to Russian. Das Podcast-Tutorial zur Fußball-WM in Russland. Ohne Fußball, aber mit Kat Kaufmann.
Hi, Romano.
Ich freue mich sehr.
Ja, ich mich auch. Lustigerweise bist du jetzt in einer Sendung gelandet, obgleich du gar kein Russe bist. Aber es mangelt an Erscheinungen, die entweder russisch sind und Deutsch sprechen können, ja, oder so gut aussehen wie Putin, wie du.
Schön.
Wir sollten erst mal trinken, finde ich.
Lass es erst mal einen switchern, ne?
Auf jeden Fall. Guck mal, hier wurde, das wurde dir gekauft jetzt.
Na, da kann man sich ja nur freuen. Hau doch rein,
glaubst
klar.
Glaubst du, das geht cool?
Das geht klar,
ich
na klar.
Wodka.
Sekt ist immer ganz schön, es schießt einen hoch.
Ja.
Das kann man eigentlich zu fast jeder Tageszeit konsumieren. Das ist gut.
Ich bin heute der Mann. Denn wenn du jetzt in Russland einen Sekt verlangen würdest als Mann,
ja,
dann hättest du vielleicht direkt Klatsche.
Ach, Quatsch. Ich glaube, die Lungs sind locker drauf. Dann trinke ich natürlich auch einen Wodka mit.
Ja.
Dazu noch einen schönen starken Kaffee.
Ach so, na danke.
Die Mischung, weißt du, macht immer hart, aber herzlich, charmant, dominant.
So nenne ich das auch. Ich nenne das auch russisches Herrengedeck, ist Wodka und ein Kaffee.
Das ist doch perfekt.
Ja, das ist eigentlich ganz geil. Man muss ja, das habe ich schon in den anderen Sendungen eruiert, mit den Gästen zusammen, man trinkt immer auf etwas. Jetzt musst du als mein Gast den Trinkspruch machen. Ich bitte darum.
Ich sage einfach bloß na zdorovje.
Nein, das ist falsch. Na zdorovje geht nicht. Man muss trinken auf alles, was einem wichtig ist.
Ich trinke auf Nächstenliebe, auf Liebe.
Wundervoll, ist immer,
ne,
gut.
Das ist immer geil.
Immer
auf
geil.
Die Liebe.
Prost. Cheers. Oh, mein Wodka-Gesicht immer. Ich muss jetzt erstmal 10 Minuten entspannen. Dann. Ich habe gelesen, dass du gesagt hast, du bist eine Mischung aus Pippi Langstrumpf und Putin, als man dich darauf angesprochen hat.
Ich sag mal, es ist im Endeffekt so, man hat mir das auch gegeben, ne?
Ja.
Das erste Release bei mir war Metal-Kutte damals. Ja. 2015 kam das raus und die ersten Kommentare, ich dachte so mal, ich guck mal so einen halben Tag später mal, was so passiert, so Interesse halber. Man hat ja das Video gemacht, ist ganz gespannt. Ja. Und da hast du dann so drunter, sieht ja aus wie Putin. Und einer schreibt, Pippi Langstrumpf. Ich habe gesehen, Leute bauen das zur Hälfte Romano, Hälfte Putin. Natürlich, Putin hat keine Zöpfe, aber die bauen es sich zurecht. Ich weiß nicht, also ich habe es am Anfang gar nicht so richtig realisiert, aber manche Leute finden das. Und ich finde ja diesen Gedanken, als russischer Fürst im 19. Jahrhundert irgendwie auf einer Datscha beziehungsweise so ein schönes Schlösslein in der Nähe von St. Petersburg. Was gibt's Geileres, ne?
Auf jeden Fall. Da ist aber die Frage, warum du dich Romano, nicht Romanow genannt hast. Das ist so naheliegend.
Ich heiße ja auch Roman.
Ja, das war's.
Und Minyasa wird Roman. Und das Ding ist, ich habe ja auch in der Schule Russisch noch lernen müssen. Damals war es müssen. Jetzt im Nachhinein tut es mir ein bisschen leid, dass ich nicht so richtig weitergemacht habe. Es war so, in der 5. Klasse zur DDR-Zeit war es dann so, dass man einfach Russisch als Pflichtunterricht hatte.
Ich weiß, man hat es gehasst. Alle, die ich kenne, haben es gehasst.
Ich fand es fürchterlich. Es gibt ein klassisches Wort, was jeder kann. Oh Gott, das da, Primel Chadelnosti.
Nee, und es gibt noch ein zweites.
Most? Nee. No? Televisor.
Televisor heißt Fernseher, Most heißt die Brücke. Beides sehr gute Worte. Nein, du hast mal, als du gefragt wurdest, was auf Russisch zu sagen, was gemein ist.
Svine Sabaka.
Genau. Und dieses Wort, das ich möchte ein für alle Mal mit diesem Mythos aufklären. Es gibt keine Svinja Sabaka. Es gibt nicht den Schweinehund auf Russisch. Mhm. Das ist eine absolut von den Deutschen ausgedachte Wortneuschöpfung.
Okay, geil.
Eine Übertragung. Weil ich kam auch hierher und die haben gesagt, Svinja Sabaka und dies, das. Und ich habe zu meinen Eltern gesagt, was meinen die damit?
Ja.
Das ist so, oder die Russischlehrerin, ich habe noch Russisch gelernt in der deutschen Schule, weil ich, keine Ahnung, einfach da reingesteckt wurde. Die Lehrerin hat gesagt, am Telefon sagt man Hallo.
Hallo.
Hallo. Wir sagen Allo. Und sowas, ja, und da habe ich gedacht, weil danach hatte ich Französisch und ich dachte mir, wenn die Lehrer, die Französisch so beibringen, das so gut können wie die, die Russisch beibringen, dann können wir keine Sprache nach der Schule wirklich.
Aber ich habe überlegt, das nochmal aufzufrischen. Es gibt ja überall auch Angebote, wo du mal gucken kannst, Kleinanzeige und sonst was. Weißrussin pro Stunde, weiß ich nicht, 15, 20 Euro.
Ja, genau.
Ja, aber du kannst es vertiefen. Es ist eigentlich eine wunderschöne Sprache.
Sechs
Fälle, relativ schwer. Und in der Schule, wie gesagt, ich habe mich da durchgeboxt und habe mich natürlich gefreut, dass dann Englisch kam, weil es war natürlich zur damaligen Zeit cooler.
Ja, klar.
Und jetzt im Nachhinein tut es mir, wie gesagt, ich bin dran und würde es gerne ein bisschen vertiefen.
Es war cooler durch den Hip-Hop, du hast ja schon sehr, sehr früh Hip-Hop gehört und so. Aber jetzt, der neue Russen-Hip-Hop kommt so gut, das ist so starkes Zeug.
Ja.
Weil die dort immer noch wirklich einen Underground haben.
Ja, klar.
Und das Interessante, völlig frei von amerikanischem Einfluss. Die gehen eher dagegen, weil sie so zu stolz sind zu sagen, was die Amis machen, das machen wir jetzt nach. Und sagen, nein, wir machen eine Gegenbewegung.
Ich glaube, es gibt so diesen einen Rapper, der sehr kommerziell
Oxymiron
ist.
Meinst du?
Ich meine Timothy.
Ah, Timothy, nein, der ist ganz
der ist ja wirklich, der ist ja total, der ist oberkommerziell und spielt auch genau mit diesen Reizen, die so 0815 sind, die ich nicht unbedingt, mich nicht interessieren.
Und es gibt ja auch so Bananen-Rapper, also Banane meine ich nicht Banane, sondern völlig crazy. Da gibt es so Mädchen, so kulchoses Teil, die hat ein total zerfahrenes Auto, es steht eigentlich eher so, und die rappt da davor in so einem ganz schlechten Training, die man merkt, sie hat nichts und sie rappt schlecht, aber es hat so viel Appeal, es ist so gut, weil es so ehrlich ist, weil sie wirklich da nichts hat, die streichelt dann im Video eine Kuh oder so, weißt du?
Ja, und wenn sie dann aber über Geld singt, macht es ja schon wieder, dann in dem Moment, dann ist es schon wieder total geil. Was ich persönlich finde, finde ich spannend, dieses, auf der einen Seite gibt es ja dieses gewisse dieses Emotionale, was ich mit Russland in dem Moment verbinde, das muss nicht unbedingt immer mit der Realität zusammenhängen, aber das ist natürlich erstmal diese Weite, diese Melancholie, diese Mystik, dieses Raue auch, ne? Du kannst mit jemandem saufen, eine gute Zeit haben und danach dich mit dem auch noch prügeln und danach wieder mit dem saufen. Das heißt, diese Sachen, du hast...
Alle menschlichen Emotionen werden zusammengefeiert.
In einem, und es gab Jasenin, ist ein Schriftsteller, Sergei, der hat, ich habe mir das echt mal, weil ich das heute mal vorlesen wollte, der Typ hat sich umgebracht.
Du meinst Jesenin?
Jesenin, ich kann es nicht aussprechen.
Jesenin,
ich kann es nicht richtig.
Jesenin.
Ist ein Rapper. Genau, der hat sich 1925 erhangen. Ne? Mhm. Der war eher so auf die, wie viele Poeten waren die eher so Natur, bisschen Tolstoi, bisschen draußen, mit den Leuten verbunden, mit dem einfachen Volk, auch in dem, mit den Bauern so. Und ich glaube auch, er war so, ihm war New York immer total skeptisch. Er fand, es war ein Moloch so.
Ja.
Er hat die Weite, er hat das Land geliebt und er dieses Authentische.
Russen lieben die Natur sehr.
Und ich glaube, hier, das Ding heißt auch Wiedersehen, mein Freund.
Okay.
Und da ging die Tinte aus, hat der Rest mit Blut geschrieben. Ne?
Wow, damn, das ist doch ein Gangster-Rapper.
Er hat geschrieben, auf Wiedersehen, mein Freund, nicht Hand noch Worte, bedarf es, bleib von Kummer frei. Sterben ist nicht neu an diesem Orte, doch noch weniger ist Leben neu. Das Schöne ist, doch noch weniger ist Leben neu. Das ist gut, das ist melancholisch und trotzdem hat es so eine Weite und es hat auf jeden Fall auch dieses Ding der Unsterblichkeit.
Ja, ich habe ein anderes ganz kurzes Gedicht mal übersetzt und das geht so, mal einen Kreis dir auf Papier, ein leerer Fleck, das bin dann ich, schau ihn dir an, radier ihn weg. Das ist so geil.
Oh, das ist ja mega. Sag mal, wie ging denn dieses Ding, Loschka, Loschka, Lazar, Nasi, Rot, Igalava, Ucha, Ucha, Wolosui, Etta, ja. Das ist das Pünktchen, Pünktchen, Komma,
genau, sprich, aber viel länger. Ich kannte das gar nicht.
Das ist so an der Tafel, wurde es mal gemalt so, ja, ja.
Aber wie Loschka, Loschka, muss der einen ganzen Loschka heißt Löffel, er muss ja einen ganzen Löffel machen.
Das sind die Ohren, ja, ja.
Ah, okay.
Loschka, Loschka.
Und was noch?
Rot.
Rot ist der Mund?
Rot. Also Lazar?
Ach so, Augen und Mund sind Augen und Mund, okay, aber die Ohren sind Löffel.
Igalava?
Kopf.
Kopf. Also du, im Endeffekt ist es das, was die Kinder so, das erste war bei mir so in der Schule, das ist Russisch, war das Gesicht malen.
Aber komisch, dass nur die Ohren abstrakt sind, durch Löffel ersetzt.
Wie ja, ja, rein. Ja, ja. Wie ist ein Russisch Ohren? Wie heißt das eigentlich?
Usche.
Usche, Usche.
Adno, Ucha?
Ucha,
Ucha. Dra, Usche.
Ah, okay, okay, okay.
Genau. Hier gibt's Kaffee.
Ja, gieß mal was ein, ey.
Nee, der ist ja gar nicht zum Trinken da. Du musst jetzt weiter einfach bei Sekt bleiben, weil die Mystik Russlands ist tatsächlich so, dass ich kenne keine Familie, die nicht jemanden kennt, und zwar in engster Verwandt und Bekanntschaft, der Karten legt, aus dem Kaffeesatz liest, aus den Händen liest. Und auch als ich noch in Russland gelebt habe, ich bin besonders in der Ukraine, wo ich die Hälfte meines jeden Jahres verbracht habe, mit Zigeunern aufgewachsen. Die laufen da rum und betteln nicht wie hier, sondern die sagen, Mädchen, schönes Mädchen, lass dir aus der Hand lesen. Also die haben ein Gegenangebot für das Geld, was sie ja, von dir wollen.
Ja, ja, total.
Aber man traut sich das trotzdem nicht. Und dennoch finden sie genug Absatz, weil die Russen sind einfach scharf drauf, dass jemand ihnen die Zukunft voraussagt. Und pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir gießen jetzt das hier rein. Das habe ich gelernt, nämlich bei der einzigen Wahrsagerin, bei der ich hier war. Dann kippt man das so um. Das wird ziemlich
akkurat. Lesen?
Ja.
Aha.
Und dann deuten wir füreinander unsere Zukunft. Ist das okay?
Okay, okay, aber ich bin ja da gar nicht firm. Das heißt,
ich auch nicht.
Okay.
We'll just go with the flow, you know?
Go with the flow, auf jeden Fall.
Ich weiß auch gar nicht, ob hier das rauskommt, was rauskommen soll, nämlich auch Kaffeesatz. Mal gucken. Ich glaube, hier kommt kein Kaffeesatz raus.
Schwarz wie die Nacht.
Ich glaube, wir müssen den trinken. Mal gucken.
Ist der warm?
Weiß ich nicht. Ja.
Na, lass uns doch einen Kaffee trinken. Ich
bin
noch dafür.
Ja, bin ich auch dafür. Dann erzähl ich einfach mal, was so passiert, wenn man da liest. Pass auf. Ich war bei dieser Dame. Wir haben keinen Zucker. Willst du Zucker? Es gibt aber Kuchen. Guck mal.
Dann ist es ja wie Zucker, ne?
Ja.
Komm, lass uns anstoßen. Auch mit Käffchen mal anstoßen.
Mit allem, um Gottes Willen. Und das sind zerschnittene Dinge, die wir in der Cafeteria noch auf die Schnelle geholt haben.
Ich sag mal, das ist so bauarbeitermäßig, das ist so wie Pflaummus. Das heißt, duck, duck. Es ist nicht mehr flüssig fast, es ist fast schon fest.
Oh, es schmeckt aber geil. Das schmeckt ziemlich mockig. So,
ja, ja, genau.
Also wie gesagt, nimm dir Zucker in Form von Süßigkeiten.
Mhm.
So, was würdest du denn denken, was so eine Frau da in so einem Kaffeesatz liest? Ich sag dir Folgendes, sie drehte das um und dann waren das so heruntergeflossene Striemen. Was hat sie da wohl gesagt? Was glaubst du?
Runtergeflossene Striemen.
Ja.
Ich glaube, vielleicht die Vergangenheit fallen lassen.
Ah, das ist viel schöner, siehst du? Wir machen jetzt quasi den Test. Wenn du besser bist als die Wahrsagerin, gebe ich dir heute einfach die russische Staatsbürgerschaft im Herzen.
Oh, ja, vielleicht die Vergangenheit fallen lassen.
Ja, das finde ich sehr gut.
Was nach unten fließt, so sehr gehen gut. Lassen, gehen lassen.
Sie hat gesagt, das sind Tränen. Und ich habe gedacht, wenn man so trinkt, also dann entsteht das ja sowieso, und wenn du die Tasse kippst, entsteht das ja auch. Dann dachte ich, na gut, dann weint wohl jeder. Dann hat sie da so ein, ich würde mal sagen, so eine kumuluswolkenartige Anhäufung gehabt. Die war einfach nur rund, einfach nur ein Fleck. Was hat sie da wohl gesagt?
Ein Fleck kann auch immer statisch sein. Für was bleibt, es bleibt an einem Ort.
Ja.
Und vielleicht die Traurigkeit, es könnte sein, dass du das Umfeld wechselst.
Mhm.
Es könnte auch sein, dass es einfach Die Traurigkeit könnte, wenn es zusammenhängt, gebündelt sein an einem Ort.
Okay.
Und die gehört losgelassen. Und das kann man entweder schaffen, indem man da reingeht in die Traurigkeit, oder erstmal das Umfeld wechselt. Aber früher oder später muss man in die Traurigkeit so oder so rein. Mhm. Es gibt Menschen, die sind ihr ganzes Leben lang am Reisen. Die reisen nur rum. Aber finden keine Erfüllung. Die sind an den tollsten Orten dieser Welt. Und warum nicht? Weil sie die Selbstschau nicht betrieben haben, in das Selbst reingehen. Ja, das ist das Zuhause finden. Das Zuhause ist bei mir zum Beispiel Köpenick, aber mein Zuhause bin ich auch selbst.
Ja, natürlich.
Das eigene Zuhause finden.
Hm. Wunderschön. Ne? So, sie sagte, das ist ein Bär.
Ach geil, so kann man es auch.
Ja, so einfach. Geil. Und dann hat sie noch so Krümelchen gesehen und das waren dann, was glaubst du wohl?
Das sind nicht die Bärenkinder, aber
sind
das irgendwelche Küken oder so? Ich weiß
nicht. Sie sagte, das sind Sterne. Und sie sagte dann, der Bär und die Sterne heißt, du wirst mit Projekt, das du machst, sehr, sehr erfolgreich sein. Lustigerweise hatte sie recht, aber ich glaube, das sagt sie einfach jedem. Und du bist für mich definitiv die bessere Wahrsagerin.
Okay.
Ich danke dir. Ich fühle mich, ganz beseelt. Du bist so ein zwischen Russland, russischem Brauchtum und Zen-Buddhismus irgendwo.
Ja, ja. Ist aber perfekt. Das ist ja dann perfekt. So, in dem Osten trifft Russland Tibet.
Weißt du, was das Verrückte für mich ist an Russland? Ich habe ja selbst als Russin immer gedacht, mein Gott, das größte Land der Welt. Eigentlich denkt man, so viele Ethnien, so viele Menschen. Ich nenne nur 180 Millionen. Und Deutschland hat ja 80.
Guck mal, wie sich das verteilt.
Ist das nicht Wahnsinn eigentlich?
Total krass, ne? Wenn du willst, hast du natürlich noch Platz da, richtig dich...
du kannst machen, was du willst. Ja.
Schön Baikalsee, da machst du dich ruhig. Und dann
warst du mal in Russland?
Nee, ich wollte, ich habe kurz, jetzt, ich schaff's leider nicht, ich wollte eigentlich jetzt nächsten Monat mal kurz vor den Weißen Nächten, da ist es immer ein bisschen günstiger, die Flüge.
Ist das so?
Ja, da sind sie günstiger, zu Weißen Nächten ist es wirklich da horrende. Aber es
Achso, Moment, die Weißen Nächte sind, Romano sagt es euch.
Die Weißen Nächte sind doch am Polarkreis, also beziehungsweise St. Petersburg kriegt das so ab, also diese Region, dass es fast durchweg... Es wird nicht ganz dunkel.
Es wird nicht dunkel, genau. Also das ist, glaube ich, mindestens ein Monat so. Ich glaube, im August ist es zu Ende. Und als ich ein Kind war, haben wir da in der Neva, gab es Riesenpartys, alle sind mit dem Auto gekommen und haben auf den Dächern, für mich war das so eindrucksvoll, dass in so einem damals sowjetischen Land, wo alle mehr Angst haben, so wie auch in der DDR, bespitzelt zu werden, immer hintergangen zu werden.
Aber Party waren die frei. Auch. In der DDR musst du dir vorstellen, die Nacktkultur, das FKK-Wesen. Ich glaube, man war einfach in so einer kleinen, eingepupsten Wohnung und da saß man dann und alle wussten irgendwie, sind ja irgendwie alle gleich.
Ja, also, ja, klar.
So, es gab jetzt keinen, der jetzt ihr, klar hatte einer vielleicht auch schon Trabi, ein Wartburg oder ein Lader oder sonst was. Und bei manchen wusste es dann auch gleich, der hat für irgendjemand gearbeitet. Aber durch dieses, das Gefühl der hat man sich das schön gemacht. Ich glaube, auch die ganze Sexkultur in der DDR, dieses Losgelöste, wenn man nicht viel hat...
Wir sind viel mehr Sex im Westen.
Geht's?
Im Westen.
Naja, ich meine, laufen die Pornos in der heutigen Zeit heiß. Ja, das ist nicht so prall. Aber ich meine, dieses lockere Umgang, wenn man
es
nicht viel hat...
Es war menschlicher, sagen wir es doch so. Weil man weniger hatte, musste man sich mehr auf die Dinge beziehen, die man nun mal hat. Und das ist ja der menschliche Körper und der Geist. Das Ding war aber eben, genau, da kommst du auf was Richtiges, weil du sagtest, in der Wohnung, ja, in Russland wurde ja, deswegen mache ich hier immer russischen Tisch.
Ja.
In Russland gab es ganz lange Zeit, und das ist geblieben nach der Sowjetunion, die Küchenkultur. Man hat sich immer mit allen Freunden in der Küche getroffen und man hat Gitarre gespielt und man hat geredet über Dinge, die nicht mit Wanzen abgehört wurden. Und deswegen umso mehr hat mich das damals erstaunt, dass zu diesen Weißen Nächten die Menschen so frei waren, wie ich sie in Russland nie gesehen habe. Weißt du? Und eben auf Autos tanzen. Das war für mich...
Weißt du, was du dann aber auch merkst? Dass das Wetter eine unglaubliche Rolle trotzdem spielt.
Ja, Russland hat halt 11 Zeitzonen. Also je nach Befindlichkeit kannst du dir was aussuchen. Was
gibt
dir
da oben in Murmansk oder so. Winter on the rocks, also minus 50 Grad und so, ne?
Das ist ja das Krasse. Also als Deutscher kannst du innerhalb von, sagen wir mal, maximal 2 Wochen ganz Deutschland bereist haben. Die meisten Russen haben, glaube ich, nicht ganz Russland bereist. Und ich werde mir jetzt in diesem Sommer, denke ich mal, so ein Transit-Ticket holen.
Geil.
Mal alles sehen, weißt du, diese wirklich unendlichen Weiten ohne Menschen, wie geil das ist.
Ich habe ja auch lange Drum Bass gemacht als MC, so gerappt und mit DJ drum und dran. Hieß damals die Hightech Crew.
Ja.
Und die geilsten Auftritte, ich habe es leider nie nach Russland geschafft, die geilsten Auftritte waren Wrocław, also Breslau, das ist in Polen.
In Polen, ja.
Und Prag. Da hatten wir ein paar Auftritte in einem Schuppen, da haben sie die Stühle rausgerissen und das Kino irgendwie so provisorisch eingerichtet. Dann ist irgendwann der Nebel, hat sich gesetzt und dann sind die Leute dir entgegengerutscht. Das heißt, wenn du Kontakt machen wolltest, hast du auf die Arme so, ist dir jemand entgegengefallen. Irgendwie ist dieses Ungestüme, du weißt nicht, was passiert. Wenn du heutzutage fast immer hier zum Beispiel in Berlin zur Party weggehst, kannst du schon ungefähr, klar lernst du vielleicht auch jemand Nettes kennen oder hörst gegebenenfalls mal einen neuen Track oder so, aber es ist alles sehr kalkulierbar.
Ja.
Dieses Unkalkulierbare birgt in sich eine Angst, aber hat auch gleichzeitig was unglaublich Anziehendes. Ich habe mich letztens mit einem Taxifahrer mal unterhalten, der aus St. Petersburg kommt. Der hat noch eine Zeit lang in Moskau gewohnt und meinte, in St. Petersburg hast du mehr noch die teilweise künstlerisch orientierten Leute. In Moskau hast du die Schickeria, aber teilweise auch so ein bisschen die Poser und die dicke Hose-Leute.
Das stimmt auch. Also Petersburg ist definitiv die ruhigere Stadt. Ne?
Ja.
Also an alle, die vorhaben, zu den Weißen Nächten was. Sehr aufregend ist, zu fahren. Erst Petersburg fahren, denn da gibt es weiße Nächte und ruhigere Menschen. Da könnt ihr euch erstmal auf Russland einstimmen.
Mhm.
Wer das überlebt, darf nach Moskau weiterreisen. Und wer das überlebt, kann im Grunde ganz Russland, ja. Weil es wird natürlich außerhalb von diesen wahnsinnig tollen Großstädten immer irrer. Das ist also Das, was man teilweise so in Videos sieht mit Elchen auf den Straßen.
So ein Kohle-Ding, so abbaumäßig. So ist eingestürzt, dann kommt so ein Reporter hin und sagt, ja, können Sie mal sagen, was hier so los ist? Und fragt so einen Typen und plötzlich taumelt dahinter noch einer rein. Sturzbesoffen, denkst du, so, wow, also das ist nicht ohne Grund vielleicht auch in sich zusammengefallen, das Bergwerk. Oh, wer weiß, welchen Pfahl der da weggezogen hat oder so.
Scheiße.
Also,
Gott.
Genau.
So.
Ja, lass mal schön eins trinken.
Auf die Völkerverständigung, die vom Herzen geleitet wird und nicht von Sprachen oder Politikern. Cheers.
Prosper.
Die Freundschaft.
Yes, heißt das. Auch die Freundschaft.
Ah, weißt du, warum das Publikum klatscht?
Die finden uns geil, oder?
Ja, das stimmt. Der zweite Grund, warum das so ist, ist, weil sie jetzt einen Song erwarten. Deshalb singen wir euch jetzt ein Lied. Und zwar Romano, wenn er echt Oligarch wäre. Raz, dwa, tri, cztery.
Oh, harter Groove. Okay, Achtung.
Ich bin bereit.
Jede Nacht um 12:30, wenn der Wodka rauscht, leg ich mich aufs Bett hier im Plattenbau. Hab dann Vision, frag mich, wer ich bin, Zar, Oligarch oder Königin. Ich denk mir, was der Putin kann, das kann ich auch. Im Kreml Pussy Riot, Tag ein, Tag aus. Ich käme viel rum, wird ganz Russland bereisen, in der Duma mit den Ladyboys die Party schmeißen.
Das alles und noch viel mehr würd ich machen, wenn ich richtiger Russe wär.
Что ты делаешь?
Я закончила. Спасибо большое.
Ich danke dir.
Es war eine große Freude.
Mir auch.
Danke schon.
Dass Sie dann ja, bis ganz bald. Euer Russe Romano.
Deutschlandfunk Nova. How to Russian. Das Podcast-Tutorial zur Fußball-WM in Russland. Ohne Fußball, aber mit Cat Kaufmann.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Wenn ihr in Ostdeutschland geboren seid und da in den 80er Jahren noch zur Schule gegangen seid, dann habt ihr wahrscheinlich Russisch als erste Fremdsprache in der Schule gelernt und nicht Englisch, so wie ich in Nordrhein-Westfalen. Der große Bruder, also die Sowjetunion, war in der DDR das, was für uns die USA waren. Im Alltag, beim Essen, in der Popkultur, überall war sie gegenwärtig. Jetzt findet die WM in Russland statt. Das heißt für Ostdeutsche doch eventuell ein bisschen mehr als für Westdeutsche, oder? Jörn Kleinhardt war dazu bei mir im Studio. Er betreut die Sammlung im DDR-Museum in Berlin und ist heute bei mir gewesen. Ich habe ihn gefragt, du bist in Neubrandenburg geboren und als du in der Grundschule warst, da gab es ja die DDR noch. War die Sowjetunion für dich im Alltag präsent?
Ja, sie war definitiv präsent. Also ich selber war ja noch die ersten 4 Schuljahre in der DDR und hatte zum Beispiel Russisch. Also ich war in so einer Russisch-Sprachklasse, wo man ab der 3. Klasse schon Russisch als erste Fremdsprache, also es war sowieso erste Fremdsprache in der DDR, eigentlich ab den 5. Klassen und die guten Schüler, die durften dann schon ab der 3. Klasse Russisch. Und
da aha, was heißt denn die guten Schüler?
Na, die in den ersten beiden Klassen überdurchschnittlich gute Leistungen bringen, die wurden dann in eine Förderklasse gesteckt. Und das war dann diese R-Klasse, nannte sich das.
Und du bist so ein Streber gewesen?
Ja, unbewusst wahrscheinlich. Also meine Mutter war Lehrerin, von daher...
Ach du meine Güte, da haben wir das Problem erkannt. Ja. Okay. Wie war denn so die Sowjetunion für dich im Alltag präsent, außer durch Russisch? Gab es noch irgendwie was anderes?
Letztendlich für mich als Kind war es natürlich vorrangig über den Russischunterricht. Ne? Also man hatte sogar eine russische Brieffreundin oder einen Brieffreund. Also das musste man im Zuge des Unterrichts...
Also ein Tandem quasi, oder was? So ein Russisch-Tandem? Also sie lernt oder er lernt Deutsch, du lernst
genau, Russisch. Genau, genau. Also man hat sich gegenseitig geschrieben. Man kannte denjenigen oder diejenige gar nicht, sondern das war, so wurde es von oben verordnet. Und dann musste man die anschreiben halt. Ne? Und hat dann irgendwie 2 Monate später eine Antwort bekommen. Dadurch, dass es nur ein Jahr war, weiß ich gar nicht mehr, wie sie heißt oder wie er heißt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war ein Mädchen, gleichaltrig, aber das war halt nicht so wirklich intensiv. Ne? Also es war so, in der 3. Klasse hatte ich Russisch, in der 4. fiel dann schon die Mauer, dann spielte das alles keine Rolle mehr so richtig und dann hat sich das auch ganz schnell verlaufen. Aber ich habe einen älteren Bruder, der hatte länger Russisch, also der hatte auch Brieffreunde und die haben sich dann wirklich über Jahre hin und her zurückgeschrieben.
Jetzt hast du Sachen mitgebracht, die du noch hast aus deiner Kindheit, die eindeutig an Russland und an die ehemalige DDR erinnern. Kannst du mal ein bisschen was zeigen und erzählen, was du da mitgebracht hast?
Das sind gar nicht Objekte aus meiner Kindheit, sondern ich bin ja Sammlungsleiter im DDR-Museum.
Ach, du hast
und
die aus dem...
Ich habe die aus unserem Bestand mitgebracht.
Ach du meine, da müssen wir sehr vorsichtig sein.
Sozusagen, also obwohl, was ich aus meiner Kindheit noch kenne, ist dieser Rollfilm hier. Also der Rollfilm selber ist von DEFA. aber...
Das ist eine kleine Schachtel. Was steht drauf?
Da steht drauf Hase und Wolf und die Folge heißt Einfälle, Reinfälle.
Und das ist eine Serie.
Und Hase und Wolf war eine Trickfilmserie, die ab Ende der 60er Jahre in der Sowjetunion produziert wurde und die dann auch synchronisiert wurde und im Fernsehen ausgestrahlt wurde.
Und du hast die auch noch geguckt?
Ich habe die auch geguckt.
Weißt du zufällig noch, worum es da so ging? War das so eine Propaganda unterschwellig? Oder?
Nee, das ist so ähnlich wie Tom und Jerry, ne? Also, ich sag mal, so. Das ist Hase und Wolf. Also, der Wolf wollte immer.
Genau. Also, Tom und Jerry auf Russisch quasi.
Sozusagen, ja. Also, der Hase, der musste immer, hat den Wolf immer ausgetrickst, ja. Und der Wolf wollte den Hasen halt fangen.
Ach so, alles klar. Was hast du noch mitgebracht?
So, was habe ich noch mitgebracht? Eine Matroschka.
Ja, die kennt man. Ganz die kennen ja sogar ich.
Matroschka, russisches Nationalgut sozusagen, diese hier. Die ist von 1978 und kostete damals 1 Rubel und 75 Kopeken.
Ja, das sind diese kleinen Püppchen, die immer kleiner werden. Die baust du auseinander und dann ist im Bauch eine neue und noch eine neue, neue und noch eine neue. Und am Ende ist die dann so groß ungefähr wie ein Fingernagel vom kleinen Finger. Oder genau. Ein bisschen größer, so ja, habe ich
es im Kopf. Das ist eine fünfteilige, auch eine klassische von der Form her. Und
auch mit der klassischen... Lady drauf und so. Also ich,
genau.
Die sind ja total in die Dinger wieder und ich habe die jetzt irgendwie, die gibt es ja in allen möglichen Farben und richtig schick und stylisch in der Zwischenzeit. Also definitiv ein Überbleibsel, was überall auf der Welt zu finden ist. Das muss man echt mal sagen. Ne? Mach mal weiter, du hast noch zwei Sachen dabei. Noch drei eigentlich.
Was natürlich auch irgendwo immer prägend war zu DDR-Zeiten, war ja die russische Ideologie, die überall irgendwo mit reingeschwungen ist. Es gab so große Parolen, da stand dann drauf, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen.
Oha.
Und das sind so Sachen, die immer irgendwo mitschwangen. Und hier ist ein Wimpel, da steht dann drauf, für hervorragende Leistungen bei der Vorbereitung des 60. Jahrestags der großen sozialistischen Oktoberrevolution. Also sozialistische Oktoberrevolution 1917, 60. Jahrestag, wenn man hochrechnet, 1977.
Wer hat sowas bekommen? Also,
genau,
FDJ-Auftrag, alles klar.
FDJ-Auftrag, 9. Parteitag, das war sozusagen so eine Initiative, wo dann die FDJ-Gruppen für diesen Parteitag bestimmte Sachen machen mussten. Und der stand dann im Zeichen der 60 Jahre.
Und dann
Jahre.
Haben die diesen kleinen Wimpel bekommen und den sollte man sich dann zu Hause in die Vitrine stellen und sich immer darüber freuen? Oder?
Ja, also oftmals gab es an den Schulen so ein Traditionskabinett, wo dann die ganzen Auszeichnungen, also waren dann auch hier die Büsten von Thälmann, Lenin, Marx, Engels, also was man so kennt. Und wenn es dann so Auszeichnungen gab, dann wurden die dazugehängt.
Jörn Kleinhardt, Sammlungsleiter im DDR-Museum in Berlin, war heute bei mir im Studio und kramt in seinen Kindheitserinnerungen und auch in der Sammlung im DDR-Museum. Wie präsent ist Russland für ihn eigentlich damals gewesen und wie präsent ist es noch? Gleich reden wir unter anderem über Jörns russische Helden aus der Kindheit.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Eine Matroschka. Porzellanteller zum Beispiel aus der Lomonossow-Porzellanfabrik in Oranienbaum, südwestlich von St. Petersburg. Und natürlich russischer Wodka. Das sind die Top 3 Souvenirs aus Russland. Mein Studiogast Jörn Kleinhardt hat auch Gegenstände aus Russland mitgebracht. Eine Matroschka logischerweise auch mit dabei. Ansonsten Alltagsgegenstände, die aufbewahrt werden im DDR-Museum in Berlin. Jörn als Sammlungsleiter passt drauf auf. Und wir kommen jetzt zu einer Ausgabe der Sputnik.
Ganz spannend, war eine sehr beliebte Zeitung in der DDR, war auch sehr hochwertig produziert. Also sie wurde nicht nur in der DDR verkauft, sondern eigentlich auch in Westdeutschland.
Die kenn ich
also
auch. Ja.
Von Skandinavien bis ans Mittelmeer. Und der Sputnik wurde 1988 im Herbst verboten. Oder er wurde eingezogen. Also das ist ja ein russisches Autorenkollektiv, die den geschrieben haben. Und die haben in 88 im Zuge des Tauwetters, also von Gorbatschow,
ja.
Glasnost und Perestroika, wo dann offener geredet wurde, haben die irgendwann angefangen, über einen Hitler-Stalin-Pakt zu reden.
Ne? Okay.
Zum Beispiel. Und eben auch Stalin als solchen zu kritisieren, öffentlich. Und das war den alten Herren in der DDR dann ein bisschen zu schnell und zu viel. Und die haben dann praktisch für ein Jahr den Sputnik nicht mehr ausgeliefert.
Wenn du dich jetzt so zurückerinnerst, du hast ja nicht mehr so richtig viele Berührungspunkte als Kind. Aber weißt du noch, was du neben dem Russischunterricht gut fandest, was aus Russland kam und was du scheiße fandest?
Ja, also was ich gut fand, war natürlich irgendwie das, was man, diese Volkshelden, die man gehört hat. Ich weiß nicht, ob du den Namen Juri Gagarin kennst.
Ja, klar.
Also der erste Mensch im Weltall. Ja, das war natürlich was in der DDR.
Es wurde auch abgefeiert, aber so richtig hart, ne?
Total, ja. Also im Gegensatz zur Bundesrepublik, da hat man das sicherlich auch irgendwo beachtet und gewürdigt, aber eben nicht so wie in der DDR. Ja, der wurde ja sozusagen dann vorgeführt, ne? Und die Massen standen zu Tausenden da und haben ihn zugejubelt, wenn wir schon bei Raumfahrern sind. Sigmund Jähn, das ist der erste Deutsche im All, der ist ja sozusagen im Rahmen des Interkosmos-Programms ins Weltall geflogen. Hm. Und das war ja unter Führung der Sowjetunion, die praktisch das ganze Equipment gestellt haben und jeweils immer einen Techniker aus dem Ostblock, aus jedem Land mit hochgenommen haben. Und Sigmund Jähn war halt auch so ein Held der Kindheit. Ne? Also jeder wollte so sein wie Sigmund Jähn, irgendwo in den Kosmos fliegen und die Erde von oben sehen. Das war ja noch was ganz Besonderes. Ist es heute immer noch.
Weißt du, ob du irgendwas auch blöd fandst oder ob deine Eltern gesagt haben, das finden sie scheiße und du hast dir das gemerkt oder so? Oder dein Bruder zum Beispiel?
Schwierig. Also...
Wenn nicht, dann nicht.
So richtig fällt mir nichts ein, was wirklich negativ war. Hm. Also, oder zumindest als Kind, im Nachtrag findet man immer was, ne? Also aus heutiger Sicht, aber als Kind, da war die Welt in Ordnung.
Wir zum Beispiel, wir gucken ja hier sehr viel so Serien aus den USA. Und du hast ja schon hier, ne? Hattest ja schon die eine dabei, aber kannst du dich noch erinnern, was ihr sonst noch so an russischem Fernsehen bei euch gesehen habt?
Hase und Wolf natürlich, dann die Märchen und was natürlich auch in der DDR sehr gut ging, waren die Literaturklassiker. Also hier Tolstoi, Krieg und Frieden. Oder Anna Karenina, also so russische Sagen, richtig, Eposse. Die gingen natürlich auch sehr gut in der DDR.
Waren die dann quasi euer Weihnachtsfilm? So wie bei uns Sissy war es dann bei euch?
Nee, bei uns kam zu Weihnachten immer Bud Spencer und Terence Hill. Das war also der letzte Schrei. Und die Olsenbande. So, das waren so die
aber
Dinger,
das ist
die,
ja nun nicht russisch.
Nee, das ist nicht russisch. Aber das war das, was zu Weihnachten immer total hip war und angesagt war.
Jörn Kleinhardt, Sammlungsleiter im DDR-Museum in Berlin, hat in seinen Kindheitserinnerungen gekramt, inwieweit er als jemand, der die DDR noch miterlebt hat, vom großen Bruder Russland auch heute noch beeinflusst ist. Auf jeden Fall ein bisschen. Raumfahrer haben ihn schwer beeindruckt und Russland ist immer noch sein Sehnsuchtsland für Urlaub.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Los Angeles. Popsängerin Mariah Carey ist stolz auf ihren 7 Jahre alten Sohn. In der TV-Show Jimmy Kimmel Live, die am Donnerstag auf YouTube veröffentlicht wurde, sagte sie, mein Sohn ist ein technologisches Genie. Anlass für diese Aussage war ein teurer Online-Einkauf ihres Sohnes. In einem unbeobachteten Moment habe Morrigan ein herumliegendes Tablet gegriffen und für $5,000 online eingekauft, unter anderem einen Hund. Der Junge sei zu dem Zeitpunkt bei seinem Vater Nick Cannon gewesen, der aus allen Wolken gefallen sei, als ihn plötzlich die Hundebesitzer kontaktierten, dass der Hund zum Abholen bereit sei. Letztendlich sei es aber möglich gewesen, die Bestellung zu stornieren, erklärte Carey dem lachenden Kimmel.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.